Der Predigtext aus Markus, Verse 10, 32 bis 45. Sie waren aber auf dem Wege hinauf nach Jerusalem und Jesus ging ihnen voran. Und sie entsetzten sich, die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm abermals die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren werde. Siehe, wir gehen hierauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird überantwortet werden den hohen Priestern und Schriftgelehrten. Und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten. Die werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, was wir dich bitten werden. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus sprach aber zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde. Zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu, euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt wird. Und als die 10 es hörten, wurden sie unwillig über Johannes und Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und die Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, die folgende Begebenheit wird vorzugsweise bei Trauungen erzählt. Sie passt aber, wie wir gleich sehen werden, auch zu unserem heutigen Thema. Ein junges Paar startet zu seiner Hochzeitsreise mit einer Pferdekutsche. Der Bräutigam ergreift forsch die Zügel und gibt das Startsignal, aber das Pferd stolpert und bleibt wieder stehen. Und der Bräutigam murmelt still, zum Ersten. Dann versucht er es erneut, aber das arme Tier ist ganz irritiert und stolpert wieder. Und der Bräutigam schimpft jetzt schon und ruft, zum Zweiten. Sie ahnen, was als Nächstes kommt. 3. Versuch, schon im Zorn, die Peitsche knallt. Wieder scheitert und stolpert der arme Gaul. Und jetzt brüllt der Bräutigam, zum Dritten. Er greift nach seinem Gewehr, springt vom Bock und erschießt das arme Tier. In dem Moment schreit seine frisch Angetraute auf und ruft, wie konntest du das nur tun, das arme Tier, so ein Unrecht. Da schaut er sie durchdringend an und sagt zu ihr, zum Ersten. Liebe Gemeinde, wie gut, dass Jesus seine Jünger nicht nach diesem Prinzip erzogen hat. Zum Ersten, zum Zweiten, zum Dritten und dann ist Schluss. Das hätte für sie und für uns sehr übel geendet. Denn bestimmte Wahrheiten, bestimmte Lektionen mussten sie immer wieder neu lernen, mehr als 3-mal. Um dann doch wieder an derselben Stelle zu stolpern und zu scheitern, immer wieder. Und dieses immer erneute Stolpern und Nicht-Kapieren der Jünger, das gilt besonders für das brennende Thema, auf das uns der neue Predigtext heute Morgen stößt. Er beginnt, wir hatten das gehört, mit der sogenannten dritten Leidensankündigung des Herrn. Zum dritten Mal sagt Jesus ihnen das, 33, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Menschensohn wird überantwortet werden, den hohen Priestern und Schriftgelehrten, also den jüdischen Führern, und sie werden ihn zum Tode verurteilen und den Heiden überantworten und die werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Jerusalem rückt jetzt immer näher, bedrohlich näher. Noch bewegt sich der ganze Tross um Jesus herum ja östlich des Jordans. Nächsten Sonntag machen wir noch Station in Jericho, dann geht es schon weit auf Jerusalem zu. Und in 14 Tagen dann geht es mitten hinein in die Hauptstadt. Das ist das Szenario. Und Jesus wird nicht müde, seine Leute gründlich auf die bevorstehenden Ereignisse, auf die bevorstehenden Prüfungen vorzubereiten. Sie waren aber auf dem Wege nach Jerusalem, so geht das ja schon los, hinauf nach Jerusalem. Die Stadt lag oben auf dem Hügel und Jesus ging ihnen voran. Also er macht gewissermaßen das Tempo. Und sie entsetzten sich, die ihm aber nachfolgten, fürchteten sich. Und er nahm abermals die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren werde. Warum wird hier so deutlich von diesem Schrecken der Jünger, von der Furcht der Jünger gesprochen? Wovor fürchten die sich? Sie fürchten sich, weil immer deutlicher wird, wie gefährlich Jesu Mission ist. Und dass sie als seine Jünger unmittelbar in diese Umlaufbahn, in diesen Sog, in diesen Orbit hineingezogen werden. Das kann nicht anders sein. Es bahnt sich jetzt genau das an und rückt mit Jerusalem immer näher, was sie immer vermeiden wollten. Und dabei hatte Jesus ihnen von Anfang an reinen Wein eingeschenkt, ihnen das immer wieder gesagt, ohne jede Verschleierung und Beschönigung. Zum Beispiel in Matthäus 10, bevor er sie zum ersten Mal ausgesandt hatte, Vers 24, der Jünger steht nicht über dem Meister und der Knecht nicht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er ist wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt, also Dämon? Wie viel mehr werden sie seine Hausgenossen so nennen? Darum fürchtet euch nicht vor ihnen. Das hat er ihnen immer wieder gesagt. Und darum, liebe Gemeinde, ist es eine Täuschung, wenn man das Leben mit Jesus, wenn man die christliche Existenz, wenn man die Nachfolge den Nichtchristen gegenüber anpreist, als den Einstieg in ein sorgenfreies Leben, in ein Leben ohne Druck, in ein Leben ohne Angst. So nach dem Motto, wenn dir dein bisheriges Leben zu schwer ist und wenn du endlich etwas lockerer durchs Leben kommen willst, dann versuch's doch mal mit Jesus. So hat Jesus nie für sich geworben. Jesus hat die Leute eher gewarnt. Er hat gesagt, überschlage die Kosten. Überschlage die Kosten. Willst du das? Aber er hat zugleich versprochen, Leute, es wird sich lohnen. Und wer in meine Nachfolge eintritt, der wird es nie bereuen. So wie wir das ja letzten Sonntag auch gelesen haben, dass Jesus den Jüngern verspricht, in dieser Spannung sie nie allein zu lassen. Und wo er dann sagt, ich sage euch, es ist niemand, Markus 10, 29, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfange. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgung und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Es wird sich lohnen. Du wirst es nicht bereuen. Das ist die Spannung. Und die Situation, in die uns Markus heute Morgen mit hineinnimmt, in diesen kostbaren Versen, die ist wieder, Sie werden das hoffentlich merken, so persönlich gezeichnet. Hier sehen wir erneut, dass Jesus seinen Leuten zwar nicht alle Steine aus dem Weg räumt, aber dass er uns geduldig und gründlich darauf vorbereitet, wie wir mit diesen Steinen umgehen sollen, wie wir damit leben können, wie wir sie überwinden können, ohne daran zu verzweifeln. Jesus wird nicht müde zu erklären, einzuordnen, zu ermutigen. Und damit gibt der Herr uns auch ein großes Vorbild für die Pädagogik in unserer Gemeinde und die Pädagogik in unseren Familien. Wir dürfen nicht müde werden, zu reden und zu reden und zu reden und zu erklären und zu erklären und zu erklären. Hier heißt es so schön in Vers 32, er nahm die 12 zu sich. Also er schart sie richtig um sich. Man kann da richtig zugucken. Wie so ein Trainer, ja, wenn die Mannschaft das Spiel vergeigt hat. Und dann sammelt er sie nochmal am Mittelkreis gewissermaßen. Und dann stehen sie da Schulter an Schulter und er redet nochmal zu ihnen und ermutigt sie. So ähnlich macht Jesus das hier. Und in Vers 42 sehen wir das nochmal, als die Situation sich zuspitzt. Da steht es wieder, da rief Jesus sie zu sich. Sie gingen doch gemeinsam durch die Gegend. Er hätte ja sagen können, gut, wer zuhören will, kann zuhören. Nein, aber der Herr hat es anders gemacht. Er hat sie zu sich gerufen. Er hat gesagt, Leute, lass uns das nochmal durchgehen. Und liebe Gemeinde, das ist die eigentliche Bedeutung jedes Sonntags. Jesus schart uns um sein Wort. Er macht es mit uns im Grunde genommen genauso. Das geschieht, wenn wir sein Wort studieren. So will er das. Er schart uns um sein Wort hier am Mittelkreis in unserer Gemeinde. So wollen wir noch einmal beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns um dein Wort scharst und dass du versprochen hast, da zu sein, wo wir versuchen, dich zu verstehen in deinem Wort. Bitte, bitte hilf uns auch heute Morgen und rede zu uns, so wie du zu deinen Jüngern gesprochen hast. Amen. In diesen kostbaren Minuten, die wir hier sehen, da knistert es vor Spannung, da sprühen teilweise auch die Funken zwischen den Jüngern. Und da erklärt Jesus ihnen noch einmal, was für ein Dienst da jetzt auf sie zukommt, auf uns zukommt. Und dabei zeigt er uns drei Dinge, drei Aspekte. Erstens die Gefahr unseres Dienstes. Das sind die Verse 32 bis 34. Die Gefahr unseres Dienstes. Sie werden ihn verspotten, den Jesus. Sie werden ihn anspeien, ihn geißeln, ihn töten. Nach 3 Tagen wird er auferstehen. Jesus geht voran, hinauf nach Jerusalem. Und zum 3. Mal innerhalb weniger Tage erklärt er ihnen, was dort mit ihm passieren wird. Mindestens zum 3. Mal. Und diese 3. Leidensankündigung ist mit Abstand die ausführlichste, weil jetzt ja das Ereignis immer näher rückt. Er wird als Verbrecher hingerichtet werden, und zwar sowohl von den Führern Israels als auch von der römischen Besatzungsmacht. Und jetzt wird die ganze Prozedur schon detaillierter geschildert. Er wird überantwortet werden, erst den hohen Priester und Schriftgelehrten. Die werden ihn dann zum Tode verurteilen. Sie werden ihn den Heiden überantworten. Die werden ihn verspotten und anspeien und geißeln und töten. Aber das Ganze wird nicht als Katastrophe enden, sondern er wird triumphierend auferstehen. Und das innerhalb eines überschaubaren Zeitfensters von 3 Tagen. Und dennoch, davor wartet diese grauenvolle Qual, diese Verhöhnung, diese Ermordung. Und wer 1 und 1 zusammenzählt, der weiß, was den engsten Vertrauten eines solchen Verbrechers blüht. Und dennoch nimmt er sie mit hinein in die Höhle des Löwen. Er hätte ja auch sagen können, Leute, bleibt hier, ich gehe allein nach Jerusalem. Aber das macht er nicht. Weil das auch zur Vorbereitung auf den späteren Einsatz gehört, zu dem er sie berufen hat. Sie müssen ja Augenzeugen werden. Sie müssen charakterlich vorbereitet werden. Sie müssen geläutert werden. Sie müssen kampferprobt werden. Deswegen nimmt er sie mit hinein. Das ist die Gefahr unseres Dienstes. Wir folgen, liebe Gemeinde, einem gekreuzigten Herrn. Und die Jünger packt verständlicherweise die nackte Angst, hier in Vers 32. Sie entsetzten sich, sie fürchteten sich. Und immer deutlicher wird ihnen diese Gefahr unseres Dienens. Wir folgen einem gekreuzigten Herrn. Auch in unserer Gesellschaft gibt es, wie das damals auch zwischenzeitlich war, manchmal eine gewisse Akzeptanz für Jesus, eine gewisse Akzeptanz für das Christentum. Und viele Leute suchen sich so einen Ausschnitt von Jesus, der ihnen gefällt und den sie dann von der übrigen Person ablösen. Typisches Beispiel aus den letzten Tagen. In der Bild-Zeitung wurde der Co-Vorsitzende der Grünen, Robert Habeck, gefragt, ob er an Gott glaube. Und seine Antwort lautete, Zitat, um zu glauben, im eigentlichen Sinne habe ich wohl zu viele Philosophen gelesen. Auf die Idee wäre man auch nicht gekommen. Habe ich wohl zu viele Philosophen gelesen. Ich bin auch nicht in einer Kirche, aber die Mitleidsethik des Christentums ist wichtig für mich. Ich bin sozusagen ein weltlicher Christ. Zitat Ende. Nun, das ist eine seltsame Verwirrung hier. Ja, einerseits diese ignorante Verhöhnung des Glaubens. Also sorry, ich bin leider zu philosophisch gebildet, um das annehmen zu können. Frage ich mich, welche Philosophen der gelesen hat. Hat er einiges an der Debatte wahrscheinlich nicht so mitbekommen. Also erstmal diese Verhöhnung, aber trotzdem will ich noch irgendwie Christ sein. Wobei der Leser sich natürlich fragt, wie sich eine sogenannte Mitleidsethik mit der Forderung seiner Partei verträgt, wehrlose Kinder im Mutterleib umbringen zu dürfen. Also da hört das Mitleid dann irgendwann auf oder die Ethik. Verstehen Sie, so ein bisschen Christentum lassen sich manche gefallen. Aber wo der ganze Anspruch Jesu deutlich wird, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er der einzige Retter ist, dass er gestorben ist wegen unserer Schuld, da kommt früher oder später Widerspruch und Widerstand. Und diese Gefahr wird den Dienst der Gemeinde Jesu immer überschatten. Das kann nicht anders sein. Was jetzt an Ostern in Sri Lanka passierte, als gewaltsamer, tödlicher Angriff von Moslems auf christliche Einrichtungen, das ist ja nicht die große Ausnahme. Verfolgung und Leiden begleiten den Weg der Jesus-Jünger durch alle Jahrhunderte hindurch. Und Open Doors, eine Organisation, die sich vor allem um verfolgte Christen bemüht, veröffentlicht einmal im Jahr den Weltverfolgungsindex. Da kann man das nach geografischen Regionen verfolgen. Und natürlich macht uns das Angst. Und die Jünger haben immer, wenn Jesus von seinem bevorstehenden Kreuz sprach, so eine klassische Verdrängungsstrategie verfolgt. Sie wollten möglichst nicht drauf eingehen, sie haben das schnell weggewischt. Sie haben da auch erstaunlicherweise nicht nachgefragt. Also bei der ersten Leidensankündigung, Markus 8, Vers 31, da reagiert Petrus so, dass er ihn hinterher beiseite nimmt und sagt, das kann nicht sein, das darf so nicht sein, dass die dich ans Kreuz bringen. Und bei der zweiten Leidensankündigung in Markus 9, da heißt es dann hinterher in Vers 34 gleich, dass sie darüber diskutierten, wer von ihnen der Größte wäre. Sofort ein anderes Thema. Sofort ein anderes Thema. Und hier bei uns in der dritten Leidensankündigung, 35 bis 37, wie reagieren sie hier? Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten werden. Und er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Verstehen Sie, man hat wieder den Eindruck, die tun so, als hätten sie Leidensankündigung gar nicht wahrgenommen, sondern ihr Blick geht direkt in das erwartete messianische Reich, das ihr König aufrichten wird. Das wird im Alten Testament auch angekündigt, zum Beispiel in Jesaja 2, werden wir in der nächsten Bibelstunde sehen, dass der König Jesus ein Reich aufrichten wird in dieser Welt. Ja, aber das glaubten sie ihm immerhin und damit lagen sie auch richtig. Aber das war jetzt noch nicht dran, das war noch in der Zukunft und sogar nach der Auferstehung hatten sie das im Blick. Als sie noch am Himmelfahrtstag Jesus danach gefragt haben, in Apostelgeschichte 1, Vers 6, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten das Reich für Israel? Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Also das war ihnen ständig vor Augen. Sie griffen direkt nach der Krone und sie wollten das Kreuz vermeiden. Und wir können das so gut nachvollziehen. Aber Jesus verharmlost keine Sekunde lang die Gefahr unseres Dienstes für ihn, wenn wir uns nicht verstecken, wenn wir uns treu zu ihm bekennen. Und so kündigt er das den beiden dann in Vers 39 auch an. Er sagt, ihr werdet den Kelch trinken. Das ist ein Bild aus dem Alten Testament, das heißt hier Leiden erdulden. Jesus wird später beten, nimm diesen Kelch von mir, wenn es möglich ist, Herr. Den Kelch trinken. Ihr werdet mit einer Taufe getauft werden. Das steht hier auch für Leiden. Ihr werdet untergetaucht werden. Ihr werdet hinabgestoßen werden. Jesus hat in Lukas 12, Vers 50 gesagt, ich muss mich taufen lassen mit einer Taufe und wie ist mir so bange. Ein Bild für Leid. Kelch trinken, mit Taufe getauft werden. Das Leben mit Jesus ist kein Freifahrtschein für Leidensvermeidung, liebe Geschwister. Das Leben mit Jesus ist kein Freifahrtschein für Leidensvermeidung. Ich habe heute Morgen die E-Mail einer Glaubensschwester bekommen, die momentan versucht, in einer unheimlich schwierigen Situation Jesus treu zu sein. Es ist ein enormer Druck, der auf ihr lastet. Und darum brauchen die Jünger, darum brauchen wir die entsprechende Zurüstung, Ausrüstung. Wir brauchen Vorbereitung, um mit dieser Situation, auch um mit diesem Druck, der ja bei jedem ganz anders aussehen kann, aber der immer irgendwie da ist, um damit klarzukommen. Wir brauchen die Pflege von Jesus. Wir brauchen, wenn Sie so wollen, sein Coaching. Denn von unserer natürlichen Anlage her, von unserer natürlichen Disposition her, sind wir dazu nicht bereit. Und sind wir nicht in der Lage, mit dieser Gefahr richtig umzugehen. Das können wir an den Jüngern studieren. Und das ist das Zweite, was uns unser Text vor Augen führt. Erstens die Gefahr unseres Dienstes, zweitens der Gegner unseres Dienstes. Und der größte Gegner unseres Dienstes bedroht uns definitiv nicht von außen. Lesen wir weiter, 35. Da gingen zu ihm Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, und sprachen, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten dürfen. Er sprach zu ihnen, was wollt ihr, dass ich für euch tue? Sie sprachen, gib uns, dass wir sitzen, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken in deiner Herrlichkeit. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Sie sprachen, ja, das können wir. Der größte Gegner unseres Dienstes, Jakobus und Johannes, wir können sie auch nennen die Zebedaiden, weil es die Söhne des Zebedäus waren. Also diese beiden Zebedaiden, Jakobus und Johannes, gehören mit Petrus zusammen zum Inner Circle, zu den engsten Vertrauten Jesu. Sie waren dabei gewesen auf dem sogenannten Berg der Verklärung, Markus 9, Vers 2, nur sie und Petrus. Sie hatten Jesus begleitet in das Haus des Jairus, als Jesus dessen Tochter zum Leben zurückgeholt hat. Nur die beiden und Petrus. Die beiden waren auch nicht allzu schüchtern. Deswegen hatte Jesus ihnen schon früh diesen schönen Spitznamen gegeben, Donnersöhne. Markus 3, Vers 17, Boanerges, das waren die Donnersöhne. Und die haben ihren Namen auch alle Ehre gemacht, zum Beispiel bei diesem Zwischenfall in Samarien, wo ein Dorf der Samaritaner Jesus keine Unterkunft geben wollte, da er nach Jerusalem ging. Und dann haben die beiden Zebedaiden mal so locker zu Jesus gesagt, sollen wir jetzt hier Feuer vom Himmel regnen lassen und das Dorf platt machen? Jesus hat ihnen das natürlich nicht zugelassen, aber das waren die beiden. Die Zebedaiden, die konnten schon mal die Ellenbogen ausfahren. Und genau das machen sie auch in dieser Situation, nachdem Jesus die dritte Leidensankündigung gegeben hat. Und wenn sie das hier so lesen, dann denkt man, was für eine Rücksichtslosigkeit. Was für eine Taktlosigkeit. Sowas von unsensibel. Was für eine Grobheit. Und dann das Ganze noch gepaart mit einer geradezu kindischen Vorgehensweise. Das sagt auch was aus über ihre menschliche Unreife. Ne? Wenn wir das hier so lesen, im Vers 35, Meister, wir wollen, dass du für uns tust, um was wir dich bitten dürfen. Die sagen noch gar nicht was. Die wollen so einen Blankoscheck, ne? Wie kleine Kinder, die zum Vater kommen und sagen, Papa, wirst du uns geben, worum wir dich bitten? Wir sagen dir noch nicht was, aber wirst du uns geben, worum wir dich bitten? Wir wollen das unbedingt. Ein Blankoscheck. Und man fragt sich, was treibt jemanden in dieser Situation zu einem solchen Verhalten? Sie sprachen zu ihm, gib uns, dass wir sitzen zu deiner Rechten, zu deiner Linken, in deiner Herrlichkeit. Sie wollen die Ehrenplätze für sich im Königreich Jesu. Geltungsdrang, Geltungssucht, selber groß rauskommen, die eigene Ehre festmachen. Das ist der Gegner unseres Dienstes. Es ist nicht der einzige, aber es ist der uns hier besonders gezeigt wird. Geltungssucht. Und in dieser Ehrsucht und in dieser Eitelkeit werden sie nachhaltig von ihrer Frau Mama unterstützt. Matthäus liefert uns ja diese peinliche Zusatzinformation. Peinlich nicht für Matthäus, sondern für die Zebedaiden. Das hatten wir bei den Bibeltagen uns schon kurz angeguckt. Matthäus 20, ich erinnere nur noch mal dran. Matthäus 20, Vers 20, das ist eine ergänzende Information, dass in dieser Situation erstmal die Frau Mama vor Jesus auftritt. Matthäus 20, 20, da trat zu ihm die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihm etwas bitten. Und er sprach zu ihr, was willst du? Sie sprach zu ihm, lass meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und einen zu deiner Linken. Eine ehrgeizige Mama. Und nachdem die Mutter quasi das Feld bereitet hat, treten danach die beiden Söhne hervor und bekräftigen ihr Anliegen. Was für eine bizarre Situation nach der dritten Leidensankündigung. Und was die Sache noch schlimmer macht, die Mutter war weitläufig mit Jesu verwandt. Die Mutter war eine Schwester der Maria, also der Mutter Jesu. Von Markus wissen wir ihren Namen, sie hieß Salome. Bei Matthäus wissen wir, dass sie die Mutter der Zebedäus-Söhne war. Und Johannes teilt uns mit, dass sie die Schwester der Mutter Jesu war. Also, man kann Folgendes sagen. Jakobus und Johannes hatten Maria zur Tante. Ihre Mutter Salome war damit eine Tante von Jesus. Und Johannes und Jakobus waren folglich die Cousins von Jesus. Das waren seine Cousins. Und was die hier ganz dreist ausspielen, ist die Familienkarte, Klickenwirtschaft. Hey, wir sind doch verwandt. Guck doch die Salome da an. Tante Salome. So als wollen sie so leichten Druck auf Jesus ausüben, um ihre eigene Position zu festigen. Was für eine Geltungssucht. Und welche Rücksichtslosigkeit gegenüber ihren Kollegen und über ihren Mitjüngern. Und als die Mitjünger das mitbekommen, schauen Sie mal, da reagieren die nicht viel besser, sondern sehr gereizt, Vers 41. Und als die Zehn das hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes. Sie wurden sauer auf die. Kann man ja auch irgendwie verstehen. Und der Grund, warum die unwillig werden, ist derselbe Grund, warum Jakobus und Johannes ihre dreiste Frage stellen, nämlich Geltungssucht. Auch Geltungssucht. Bisschen besser versteckt vielleicht. In Markus 9, Vers 34 hatten die auch mitdiskutiert, wo es heißt, sie hatten untereinander verhandelt, wer der Größte sei. Das Brüderpaar, diese Zebedaiden, sind keine Ausnahme, die geben ihre Eitelkeit nur offener zu. So ist es ja unter uns auch. Die einen präsentieren ihre Eitelkeit offener und die anderen verstecken sie etwas höflicher. Was für eine Situation. Der Druck von außen wird immer stärker und anstatt zusammenzurücken, zerfleischen sie sich noch im innersten Kreis. Und Jesus? Jesus geht sofort dazwischen. Er sagt, Vers 38, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Ihr wisst nicht, was ihr bittet, Leute. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Ihr überblickt gar nicht, was ihr da verlangt in eurer persönlichen Geltungssucht und Eitelkeit. Und hey, ihr blendet einen Faktor total aus, wenn ihr auf direktem Wege in die Ehrenpositionen strebt, in die Goldsätzel rechts und links. Und der Faktor, den ihr ausblendet, ist der Faktor Leid. Der Faktor Druck. Vor der Krone aber steht das Kreuz. Jesus fragt in 38, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Könnt ihr euch mit der Taufe taufen lassen, mit der ich getauft werde? Und die einzige realistische Antwort darauf wäre, nein, können wir natürlich nicht. Klar können wir das nicht. Das wird sich in wenigen Wochen auch zeigen. Als es ernst wird in Jerusalem, als die jüdischen Führer Jesus verhaften, im Verein mit den römischen Soldaten, als sie ihn abführen, da leistet wenigstens ein anderer, der dritte im Bunde, noch kurz Widerstand, nämlich Petrus, der haut dem Kriegsknecht da wenigstens mal kurz das Ohr ab, was Jesus dann gleich wieder korrigiert. Aber am Ende steht die Bilanz von Matthäus 26, Vers 56, da verließen ihn alle Jünger und flohen, alle. Und auch hier Jakobus und Johannes gehörten zu denen, die die Beine in die Hand nahmen und abhauten. Könnt ihr den Kelch trinken? Nein, natürlich nicht. Und noch in einer anderen Hinsicht können die Jünger niemals denselben Leidenskelch wie Jesus trinken. Das ist jetzt ganz wichtig. Denn in einem tieferen Sinne ist der Kelch das Gericht, mit dem Gott die Sünde richtet. Das ist eigentlich der Kelch. Dafür steht der Kelch als Bild. Das ist Gottes Gericht über die Rebellion der Sünde. Gottes Gericht über die Sünde, das ist der Kelch. Genauso wie die Johannestaufe Gottes Gericht über die Sünde symbolisiert. Sie wird ertränkt in diesem Wasser. Der Kelch im Alten Testament schon, Jesaja 51, Vers 17, Psalm 75, Vers 9, immer ein Bild für das Gericht Gottes. Und liebe Gemeinde, wer immer diesen Kelch trinkt und auf sich allein gestellt ist, der hat keine Chance, der wird an diesem Kelch sich verschlucken und sterben. Der Einzige, der diesen Kelch trinken kann, ohne dadurch auf ewig zugrunde gehen, ist Jesus, ist der Messias. Er ist der Einzige, der diesen Kelch trinken kann. Er ist der Einzige, der die Wirkung dieses Kelches stellvertretend für uns entschärfen kann. Er ist der Einzige, weil er der Einzige ist, der keine Sünde hat. Weil er der Einzige ist, der sündlos vor Gott steht. Aber überlegen Sie mal, selbst der einzig Sündlose wird, wenn er diesen Kelch trinkt, wir sehen das ja dann, daran sterben. Selbst der einzig Sündlose wird, wenn er diesen Kelch trinkt, daran sterben. Und zwar als Verfluchter am Kreuz verlassen sein. Und deswegen betet ja Jesus in Markus 14, 36, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber es ist nicht möglich. Und dann wird er sterben. Und dann wird sich Jesaja 53 erfüllen, wo der Prophet angekündigt hat über den Messias. Jesaja 53, Vers 5, er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Er trinkt den Kelch für uns. Sonst wäre der Kelch für uns geblieben. Er trägt unser Gericht. Aber das alles kapieren die Zebedäus-Superstars in dieser Situation natürlich überhaupt nicht. Und deshalb antworten sie auf Jesu Frage, gucken Sie sich das an, könnt ihr diesen Kelch trinken? Antworten die mit der Dreistigkeit von Vers 39. Sie sprachen zu ihm, ja, das können wir, yes, we can. Wir schaffen das. Und in einigen Tagen werden sie völlig überfordert davonlaufen. Jetzt sagen sie, yes, we can. Und selbst wenn sie den Kelch trinken würden, würde das keinem von uns helfen. Sie können es eben nicht. Was für eine Selbstüberschätzung wird hier deutlich. Und dadurch, durch diese Selbstüberschätzung, wird ihre Geltungssucht nochmal verschärft. Verstehen Sie? Und das ist der Gegner unseres Dienstes. Das ist der Gegner unseres Dienstes. Geltungssucht. Geltungssucht oftmals kombiniert mit naiver Selbstüberschätzung. Das ist der Gegner unseres Dienstes und das sogar bei den Jüngern der ersten Stunde. Und man fragt sich, wie soll da eine Gemeinde entstehen, die weltweit Menschen für Jesus gewinnt? Das kann man sich fragen in dieser Minute. Aber dann, eine überraschende Wendung. Jesus gibt den beiden ein Versprechen für die Zukunft. Jesus spricht über ihren zukünftigen Dienst eine Vorhersage aus. Schauen Sie mal, wie es weitergeht in Vers 39. Jesus übersprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, mit der ich getauft werde, zu sitzen aber zu meiner Rechten oder zu meiner Linken, das steht mir nicht zu euch zu geben, sondern das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist. Also Jesus sagt erstmal, Leute, wer dann in dem Königreich die Ehrenplätze belegt, das kann jetzt nicht das Thema sein. Das wird Gott dann entscheiden in seiner Souveränität. Aber ja, ihr werdet einen Kelch trinken, ihr werdet mit einer Taufe getauft werden. Es wird auch für euch der Tag kommen, da werdet ihr auch den Kelch trinken. Und dieser Kelch wird nicht exakt die gleiche Wirkung haben, wie der Kelch, den Jesus getrunken hat. Klar. Das Leiden der Jünger wird nicht stellvertretend Gottes Gericht für andere Menschen wegnehmen können. Und doch wird dieser Kelch, wird diese Taufe der Jünger, wird dieses Leiden in einer inneren Verbindung mit dem Leiden Jesu stehen. Und das ist wichtig, dass wir das jetzt ganz klar zuordnen. Wir können es so sagen. Jesus erduldet das Leid, weil er stellvertretend für unsere Schuld stirbt. Seine Jünger erdulden Leid, weil sie diesen Sühnetod bekennen und verkündigen. Oder wir können es auch so formulieren: Jesu Leidenskelch, den er austrinkt, löscht unsere verdiente Strafe und erwirbt Gottes Vergebung. Der Leidenskelch, den die Jünger trinken, der kommt daher, dass sie Jesu Vergebung durch das Evangelium zugänglich machen, wie die Jünger aller Zeiten. Und deshalb, jetzt verstehen wir das, deshalb verheißt Jesus den beiden Zebedaiden und allen Jüngern für die Zukunft: Ja, ihr werdet den Kelch trinken. Ja, ihr werdet mit der Taufe getauft werden. Das heißt, euer Leid, das ihr in meinem Dienst erduldet, wird in einem inneren Zusammenhang, in einer engen Verbindung mit meinem Leid stehen. Wir können es auch so zusammenfassen. Wir können sagen, Jesus sagt: Ich bewirke die Erlösung durch mein Leiden. Und ihr verkündigt die Erlösung unter Leiden. So können Sie diesen Zusammenhang für sich notieren. Jesus sagt: Ich bewirke die Erlösung durch mein Leiden und ihr verkündigt die Erlösung unter Leiden. Das ist der innere Zusammenhang. Und deswegen wird auch auf eurem Leid ein großer Segen liegen. Für andere und für euch selbst. Und deswegen hat Jesus den Jüngern in der Bergpredigt schon vorhergesagt: Leute, wenn das passieren wird, dass ihr um meinetwillen angegriffen werdet, Matthäus 5, Vers 11, selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie auch verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Es wird ein Segen darauf liegen, wenn ihr unter Leiden das Evangelium verkündet, das durch mein Leid erworben wurde. Ja, und das stimmt. Genauso haben die beiden Zeugen dann viele Jahre später mit ihrem Leben das Siegel draufgesetzt. Jakobus wurde der erste Märtyrer aus dem Jüngerkreis und Johannes der letzte. Ist das nicht bewegend? Jakobus wurde der erste Märtyrer aus dem Jüngerkreis und Johannes der letzte. Etwa 12 Jahre nach diesem Gespräch wird Jakobus von Herodes Agrippa inhaftiert und mit dem Schwert ermordet. Apostelgeschichte 12, Vers 2. Und mehr als 50 Jahre nach dem Tod seines Bruders wird Johannes als der dann letzte lebende Jünger noch als Greis auf die Insel Patmos verbannt werden und dort in Gefangenschaft sterben. Sie besiegeln das mit ihrem Leben. Genauso kommt es. Beide sind treu geblieben im Dienst für ihren Herrn. Und damit, ihr Lieben, kommen wir nun endlich im letzten Abschnitt zu der hellen Dimension unseres Dienstes, die Jesus uns in diesen Versen zeigt. Wir hatten gesehen, erstens die Gefahr unseres Dienstes. Wir werden in diesen Sog von Jesu Leid mit hineingezogen. Zweitens der Gegner unseres Dienstes, unsere Geltungssucht, verschärft durch unsere Selbstüberschätzung. Und als drittes und letztes sehen wir jetzt den Glanz unseres Dienstes. Drittens der Glanz unseres Dienstes. Und das sind die letzten Verse ab 42. Und da rief Jesus sie zu sich, also er schart sie nochmal um sich und sprach zu ihnen: Ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber so ist es unter euch nicht. Sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch der Menschensohn, also Jesus, ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Der Glanz unseres Dienstes. Schauen Sie, der Glanz unseres Dienstes strahlt so hell, dass er sich schroff von dem abhebt, was in der übrigen Welt selbstverständlich ist. Jesus sagt: Schaut euch doch die Welt zum Vergleich an, die übrige Welt, Vers 42. Ihr wisst, die als Herrscher gelten halt ihre Völker nieder und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Also Jesus zeigt am Beispiel der Tagespolitik, was normal ist, wie es in der Welt zugeht. Seht sie euch doch an, die Herodes, die Pilatus, all die kleinen und die größeren Tyrannen. Vielleicht hat er auch so eine Steuermünze dabei, einen Denar, der zeigte das Gesicht von Kaiser Tiberius. Seht ihn euch doch an. Und es sind zwei sehr scharfe Verben, die Jesus hier benutzt. Das erste kann man übersetzen, sie halten ihre Völker nieder, sie herrschen gewalttätig. Und das zweite Verb kann man übersetzen, sie tun ihnen Gewalt an, sie missbrauchen ihre Macht. Sie bereichern sich auf Kosten des anderen. Was ist normal im Tagesgeschäft? Dass man den eigenen Vorteil auf Kosten des anderen durchsetzt. Notfalls mit Ellenbogen. Survival of the fittest. Der Stärkste setzt sich durch. Und je größer meine Macht, je größer mein Einfluss, umso mehr kann ich kaputt machen. Und mancher Stammtischredner wettert über die da oben. Und sobald er selbst da oben ist, macht das genauso. Man preise nicht als Sittlichkeit den Mangel an Gelegenheit. Jeder will sich selber groß rausbringen. Jeder will seine Ziele verwirklichen, das eigene Recht schützen. Und übrigens, das gilt nicht nur in der Politik, das gilt nicht nur in der Wirtschaft. Das beginnt in der Kita und es hört im Seniorenheim nicht auf. Und jeder, das ist normal, lebt nach dem Motto, das der Politiker Franz Josef Strauß gern zitierte, diese Ganoven denken alle nur an sich, ich bin der Einzige, der an mich denkt. Und damit sagt Jesus ja nicht, dass in der heidnischen Welt alles schlecht und böse ist. Auch in der heidnischen Welt gibt es manche Rücksicht und manche selbstlose Hilfe. Ich kenne manche Heiden, deren Einsatz hoch beachtlich ist für andere. Solange es den eigenen Interessen nicht so stark entgegensteht, aber trotzdem, da gibt es manches Gute, die tragen ja auch noch den Fingerabdruck Gottes. Sie sind ja auch seine Geschöpfe. Aber in der Welt, sagt Jesus, gibt es eine eindeutige Linie, die sich durchzieht. Und das ist die Linie der Ellenbogen und der Selbstsucht. Und jetzt guckt euch den Gegensatz an. Jesus sagt, unter euch ist es nicht so. Unter euch ist es nicht so, sagt er. Ihr lebt als die Gemeinde Jesu in einer anderen Realität. Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Das ist der Glanz eures Dienstes. Natürlich ist das immer umkämpft, weil wir alle Sünder sind noch. Und wenn man uns so von außen anschaut, könnte man manchmal denken, wir wären auch nur Welt. Aber Jesus will das immer mehr durchsetzen unter euch. Und wohlgemerkt, hier geht es, was Jesus hier sagt in diesen Versen, da geht es um das Miteinander der Christen im Innenverhältnis. Also auch gegenüber der heidnischen Welt sollen wir uns als Christen ja vorbildlich und integer verhalten. Es ist ein schlechtes Zeugnis für Jesus, wenn wir in unserer Wohnsiedlung die größten Stinkstiefel sind. Ein schlechtes Zeugnis. Jesus sagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, Matthäus 5, Vers 16, damit sie eure guten Werke sehen, also die Welt und euren Vater im Himmel preisen. Seid die freundlichsten Nachbarn, die hilfsbereitesten Arbeitskollegen, das sollen wir sein. Aber hier speziell redet Jesus über das Innenverhältnis. Er sagt, unter euch, enhymin im Griechischen. Und diese Gemeinde, die untereinander so lebt, wird dann auch wieder ein Zeugnis für die Welt sein. Und schauen Sie, was ganz wichtig ist, wenn Jesus das hier sagt, wir sollen Diener sein und Sklaven sein, dann redet Jesus nicht über Strukturen, sondern da redet Jesus über die Herzenshaltung von uns allen. Jesus hat strukturell keine Gleichmacherei betrieben. Schauen Sie, Jesus hat ja sogar unter seinen Jüngern eine gewisse Hierarchie, eine gewisse Ordnung eingerichtet im Hinblick auf die Aufgaben. Einige haben mehr geführt, andere sind mehr gefolgt, einer hatte die Kasse und so weiter. Und das Neue Testament lehrt uns bestimmte Strukturen auch etwa für die Leitung von Gemeinden. Ja, es soll in einer Gemeinde auch verschiedene Ämter und Dienste geben. Das ist wichtig, damit es eine klare Zuordnung der Verantwortlichkeit auch gibt. Aber jeder Einzelne ist vor Gott gleich viel wert. Und auf jeden Einzelnen soll der Glanz von Vers 43 und Vers 44 scheinen. Und jeder von uns muss sich fragen vor Gott, mit welcher inneren Einstellung, mit welcher Herzenshaltung diene ich Jesus und seiner Gemeinde? Und dabei sollen wir schon einen gesunden geistlichen Ehrgeiz entwickeln. Jesus sagt nicht, seid immer schön gemäßigt und mittelmäßig und bloß nicht auffallen und möglichst alle Katzen grau, das sagt er eben nicht. Wir sollen ja danach streben, groß zu sein, ne? Wer unter euch groß sein will, wer unter euch der Erste sein will. Wir sollen ja danach streben, uns reinzuhängen. Wir sollen ja Gottes Ehre suchen. Wir sollen keine falsche Bescheidenheit praktizieren. Das hat Jesus in Johannes 5 mal ganz deutlich gesagt. Johannes 5, Vers 33. Nee, Vers 44, Entschuldigung. Johannes 5, Vers 44. Sollten Sie sich ganz dick anstreichen, diesen Vers. Da sagt Jesus, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht. Also wir sollen die Ehre von Gott suchen. Das soll uns wichtig sein. Wir sollen danach streben, uns reinzuhängen und treu zu sein und gute Diener zu sein. Und Jesus sagt, schaut her, ich zeige euch einen Weg. Und dann kommt diese praktische Anleitung zum Schluss. Wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Diakonos steht da, euer Diener. Daher kommt unser Wort für Diakon. Ursprünglich konnte der Diener jemand sein, der andere bei Tisch bedient. Das war so eine Verwendung dieses Wortes. Also ein Kellner gewissermaßen. Und damit sagt Jesus, du trachte nicht danach, dass du von möglichst vielen umgarnt wirst und dass du von vielen bedient wirst und dass du von vielen hofiert wirst, sondern sein Diener. Überlege, wie du anderen wohltun kannst. Überlege, wer deine Hilfe besonders brauchen könnte. Überlege, wodurch du es dem anderen erleichtern könntest. Überlege, wem kann ich eine Freude machen? Überlege, worüber Jesus sich freuen würde. Wo eine Not ist, die vielleicht deinen Beitrag gerade besonders braucht. Und wir sollten uns immer die Frage stellen, erstens, was ehrt Gott am meisten in dieser Situation? Und zweitens, was braucht der andere? Womit helfe ich dem anderen am meisten? Was ehrt Gott am meisten? Und womit helfe ich dem Bruder und der Schwester am meisten? Danach sollen wir trachten. Darin sollen wir versuchen, groß zu sein. Das soll unsere Blickrichtung sein. Und ich denke, dann werden wir natürlich noch viele Fehler machen, klar. Aber dann werden wir auch oft im Spannungsfall richtig reagieren. Und zum Beispiel, wenn jemand zur Faulheit neigt, dann diene ich ihm nicht damit, wenn ich seine Faulheit unterstütze und ihm alles abnehme. Das wäre nicht ihm zu dienen, sondern wenn ich liebevoll versuche, ihn in die Arbeit einzubeziehen, weil er das braucht in der Situation. Oder ein konstruiertes Beispiel, da ist jemand, der stichelt immer wieder und macht so bittere Nebenbemerkungen, fragt, wie kann ich dem am besten dienen? Wie kann ich dessen Diener sein? Denn der braucht ja, dass ich ihm helfe, davon wegzukommen, dass er ständig stichelt. Was kann ich machen? Für ihn beten, Herr, bitte hilf doch, dass er von diesen Sticheleien lässt. Ich kann ihm helfen, von diesen Sticheleien wegzukommen durch Freundlichkeit. Und manchmal wird kein Weg dran vorbeiführen, dass ich das mal in Liebe und Freundlichkeit anspreche. Und sage, Mensch, warum keilst du denn immer so aus? Was drängt dich dazu? Schau mal, lass uns das so anders lösen. Das heißt, Diener aller sein. Ihm geben, was er braucht. Und immer mit der Leitfrage, was ehrt Jesus am meisten? Und dann das Zweite, was Jesus hier sagt, aller Knecht. Wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Doulos steht da im Griechischen. Und schaut mal, Knecht ist nochmal eine Steigerung gegenüber dem Diener. Das Wort Knecht, Doulos, kann man am besten übersetzen mit Sklave. Diener beschreibt eine Tätigkeit, die sich um die Bedürfnisse anderer dreht. Also zum Beispiel bei Tisch, eine Tätigkeit. Aber Sklave beschreibt ein Besitzverhältnis. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Meine Zeit gehört mir nicht mehr selbst. Meine Kraft gehört mir nicht mehr selbst. Mein Geld gehört mir nicht mehr selbst. Und Paulus hat diesen Begriff mit Vorliebe auf sich angewandt und hat gesagt, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Das ist meine Identität. In der Bibel meint Sklave, das müssen wir ganz deutlich sehen, freiwillige Abhängigkeit. Freiwillige Abhängigkeit. Und das Konzept steht in 2. Mose 21. Das müssen wir noch unbedingt verstehen, damit es nicht schief wird. 2. Mose 21, Vers 5 und 6. Das war diese Regelung, wenn in Israel ein Sklave so lange gedient hatte, dass er eigentlich freigelassen werden musste. Dann konnte er dennoch freiwillig entscheiden, bei seinem Herrn zu bleiben. 2. Mose 21, Vers 5. Spricht aber der Sklave, ich habe meinen Herrn lieb. Und meine Frau und mein Kind, und ich will nicht frei werden. So bringe ihn sein Herr vor Gott und stelle ihn an die Tür oder den Pfosten und durchbohre mit einem Pfriemen sein Ohr und er sei sein Sklave für immer. Das ist das alttestamentliche Piercing. Und das alttestamentliche Piercing zeigt, dass jemand freiwillig Sklave geworden ist, für immer, aus Liebe und Dankbarkeit. Und genau das geschieht bei der Bekehrung. Dass ich mein Leben gern an Jesus ausliefere. Petrus sagt, wir haben alles für dich zurückgelassen, wir haben dir alles gegeben. Und ihr Lieben, nur wer ein Sklave Jesu Christi geworden ist, der wird dann auch in rechter Weise, wie Jesus das hier sagt, ein Sklave aller, nämlich aller Glaubensgeschwister sein wollen, um Jesu willen. Jeder von uns soll ein Sklave aller sein, sagt Jesus. Und das heißt eben nicht ein Fußabtreter, der alles mit sich machen lässt. Sklave aller, das heißt nicht ein willfähriger Ja-Sager, der keinen eigenen Willen hat und allen nach dem Munde redet. Sondern Sklave, das meint ein verantwortungsbewusster Arbeiter, der aus Ehrfurcht vor Gott und aus Liebe zu Jesus sich allen Glaubensgeschwistern verpflichtet weiß und deshalb so vielen wie möglich, so stark wie möglich zum Segen sein will. Das ist ein Sklave aller. Ich wiederhole, da habe ich lange dran gefeilt, ich wiederhole diese Definition noch einmal. Ein Sklave aller. Ein Sklave aller ist ein verantwortungsbewusster Arbeiter, der aus Ehrfurcht vor Gott und aus Liebe zu Jesus sich allen Glaubensgeschwistern gegenüber verpflichtet weiß und der deshalb so vielen wie möglich, so stark wie möglich zum Segen sein will. Das ist ein Sklave aller. Und je mehr wir Jesus-Sklaven werden und dadurch auch Sklaven aller, was passiert dann? Umso freier werden wir von unserer eigenen Sucht und von unserer Geltungssucht. Dem Kirchenvater Augustinus wird dieser Satz zugeschrieben. Er hat gesagt, wer ein Amt begehrt, kommt zur Kelter. Wer ein Amt begehrt, kommt zur Kelter. Damit wollte er sagen, je mehr Verantwortung einer übernimmt, umso dringender muss Gott diese Sklavengesinnung in seinem Leben durchsetzen. Wer ein Amt begehrt, kommt zur Kelter. Und ihr Lieben, das ist der Glanz unseres Dienstes, den nur Jesus in unserem Leben durchsetzen kann. Und dazu gehört, dass der Herr den Gegner unseres Dienstes, unsere Geltungssucht, immer wieder in die Schranken weist und dass er uns das immer wieder vergibt. So steht es im Wort Gottes, liebe Geschwister. Und warum müssen wir angesichts dieses Maßstabes nicht verzweifeln? Wir kennen uns doch. Ich kenne mich doch. Warum müssen wir nicht verzweifeln? Antwort: Weil Jesus diese Worte zum ersten Mal zu diesen Leuten gesagt hat hier. Zu diesen Zebedaiden. Zu diesen Typen hat er diese Worte zum ersten Mal gesagt. Die auch Angst hatten vor der realen Gefahr ihres Dienstes, die kleinmütig waren, die angefochten waren vom Gegner ihres Dienstes, von ihrer Geltungssucht, von ihrer Selbstüberschätzung. Und die trotzdem von Jesus so geprägt wurden, dass am Ende doch dieser überirdische Glanz ihren Dienst überstrahlt hat. Und Jahrzehnte später wird Petrus das schreiben. Und er wird sagen, dient einander. 1. Petrus 4, Vers 10, dient einander. Ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, dient einander. Und Johannes, einer der Zebedaiden, wird schreiben in 1. Johannes 3, Vers 16, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen nun auch das Leben für die Brüder lassen. Dient einander. Ihr Lieben, wenn wir das lesen, dann ist uns klar, das ist keine menschliche Möglichkeit. Das ist keine menschliche Möglichkeit, wenn stolze Dickschädel wie wir so zu freiwilligen Dienern und freiwilligen Sklaven werden. Sondern dafür gibt es nur einen Grund. Und der Grund steht hier im allerletzten Vers. Und damit kommen wir zum Schluss, im allerletzten Vers. Jesus beendet das Ganze mit einem dicken Denn. Er sagt, ja, wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jesus betont dieses Denn, das steht auch im griechischen Text ganz vorn, denn. Das heißt, und das ist jetzt ganz wichtig, dieser Auftrag von Vers 43 und Vers 44 ist keine unrealistische Träumerei. Das ist keine Utopie, also irgendwas, was sich jemand mal in einer schwülstigen Stunde erdacht hat und was sowieso nie zu Stand und Wesen kommt. Das ist es nicht. Das ist kein wirklichkeitsfernes Idealbild. Nein, denn der Menschensohn ist auch gekommen, dass er diene. Wenn Jesus auf den Weg uns schickt, dann hat er auch die Voraussetzungen dafür geschaffen. dann verändert Jesus uns auch. Dann geht er auch mit, Tag für Tag. Dann lässt er uns auch nicht mehr alleine weiterwursteln. Und der Grund dafür, dass unser Dienst hier in Hannover diesen Glanz bekommen darf, liegt einzig und allein hier in Vers 45. Dass Jesus uns in einer Weise gedient hat, in der uns sonst niemand hätte dienen können. Dass Jesus für uns in einer Weise zum Sklaven wurde, sich ausgeliefert hat, wie das keine andere Person gekonnt hätte. Und wie hat er das gemacht? Letzter Satz, dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Er, Jesus, hat sein sündloses Leben als Lösegeld für uns geopfert. Das ist das Entscheidende. Verstehen Sie, wenn ein Sklave freikommen wollte, dann musste jemand ein Lösegeld für ihn zahlen. Und wir waren gefangen wegen unserer Sünde, wegen unserer Gottlosigkeit. Jakobus war gefangen in seiner Gottlosigkeit. Johannes war gefangen in seiner Gottlosigkeit. Petrus war gefangen in seiner Gottlosigkeit. Wie Sklaven. Und wir standen deshalb zu Recht unter Gottes Verurteilung. Und ein heiliger Gott muss Menschen in die Hölle schicken, wenn er heilig bleiben will. Und es gab keinen einzigen Menschen, der uns freikaufen konnte. Keinen. Weil alle anderen Menschen auch Sünder sind und auch ihr Leben verwirkt haben. Nur Gott selbst konnte das Problem lösen. Und dafür gab es nur einen einzigen Weg. Er musste selber kommen. Er musste selber kommen in seinem eigenen Sohn. Und es gab nur eine Währung. Es gab nur eine Währung, die hart genug war. Nur eine Währung, die ausreichte, um für unsere Schuld aufzukommen. Und diese Währung war Jesu sündloses, vollkommenes Leben, das er als Lösegeld für uns gezahlt hat. Und dadurch wurde Gottes Gerechtigkeit erfüllt. Dadurch wurde alle Schuld gesühnt. Und darum musste Jesus den Weg bis nach Jerusalem zu Ende gehen. Und sehen Sie, deshalb kann Gott uns Sündern jetzt vergeben und gleichzeitig gerecht bleiben und gleichzeitig heilig bleiben, weil Jesus bezahlt hat mit der Währung seines sündlosen Lebens. Und dieses Lösegeld von Jesus ist so wertvoll, dass dadurch viele gerettet werden, wie er am Ende steht. Und sein Leben gebe als Lösegeld für viele, ganz viele, nicht alle. Warum? Weil es bis heute immer wieder Menschen gibt, die das nicht einsehen, dass sie Jesus brauchen. Weil es bis heute immer wieder Menschen gibt, die keine Vergebung von einem heiligen Gott wollen. Und darum muss jeder von uns für sich klären, gehöre ich dazu? Gehöre ich zu den vielen? Habe ich dieses Lösegeld, diese harte Währung der Vollkommenheit Jesu und seines Sühneopfers, habe ich dieses Lösegeld für meine Schuld schon persönlich in Anspruch genommen? Habe ich das Jesus schon mal ganz persönlich gesagt? Ich brauche deine Vergebung, Jesus. Und ich beuge mich unter dein Urteil. Und ich danke dir, dass du am Kreuz auch für mich bezahlt hast. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Die kleine Tochter eines Christen in Amerika war gerade dabei, dem Papa die Schuhe zu putzen. Und während sie wieder Glanz in das Leder brachte, drängte sich ihr eine Frage auf. Und die hat sie dem Papa dann auch gestellt. Papa, wer putzt eigentlich dem lieben Gott die Schuhe? Wer putzt dem lieben Gott die Schuhe? Und der Vater, der schmunzelte, wusste nicht gleich so eine Antwort. Sagte er, ein Engel vielleicht? Ich weiß es nicht. Wenige Tage danach liest der Vater wie immer in der Bibel. Und da trifft es ihn wie ein Schlag. Als er nämlich zu Johannes 13 kommt, der Bericht von der Fußwaschung, wo Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht. Und er springt von seinem Sessel auf und ruft ganz aufgeregt durchs Haus nach seiner Tochter, komm mal her, ich habe etwas gefunden. Und die Mutter fragt, was ist denn los? Und die Tochter kommt und er sagt, du, ich habe dir neulich was Falsches gesagt. Als du mich gefragt hast, wer putzt dem lieben Gott die Schuhe? Die Bibel sagt nicht, dass irgendjemand Gott die Schuhe putzt, sondern Gott putzt uns die Schuhe. Und dann erzählt er seiner Tochter vom Schuhputzen im Orient, von der Fußwaschung und sagt, das hat Jesus für uns gemacht. Unfassbar, wie er uns gedient hat. Und die Fußwaschung ist ja nur ein kleiner Fingerzeig auf diesen viel, viel größeren Dienst, den Jesus uns allen getan hat, dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Ihr Lieben, wenn ein Mensch so zum persönlichen Glauben an Jesus findet, dann erfüllt ihn eine tiefe Dankbarkeit und ein unfassbares Staunen. Jesus, Wie ist das nur möglich, dass du mir so gedient hast? Jesus, wie ist das nur möglich, dass du für mich so zum Knecht geworden bist? Und jetzt will ich für den Rest meines Lebens, Jesus, will ich dir auch dienen. Und ich will deiner Gemeinde dienen, deren Haupt du bist. Und Jesus, ich weiß, das ist nur ein sehr kleiner Dienst, den ich bringen kann. Aber was ich habe, das soll dir alles gehören, das soll dir zur Verfügung stehen. Ach, wenn du doch auch meinen Dienst in diesen hellen Glanz von Vers 43 und 44 einhüllen wollest. Wie ist es unter euch? Wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Herr Jesus Christus, wir bitten dich darum, schenke uns ein solches Leben. Lass uns immer mehr zu Dienern und zu Sklaven in deinem Sinne werden. Und danke, danke, dass du alles für uns getan hast. Dass du uns so sehr gedient hast, aus lauter Liebe. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.